Herzlich willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Heute mit einer Expertin, die kaum wie eine andere für den Wandel in der Projektkultur steht, Sandra Ibrom. Sandra, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, grüß dich, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr gerne, Sandra. Sandra ist promovierte Juristin, Professorin für Baurecht und Betriebswirtschaft an der Hochschule in München, Wirtschaftsmediatorin, Organisationsberaterin und, warum ich auf sie aufmerksam geworden bin, Autorin des Buches Ganzheitliche Projektabwicklung. Das hat mich natürlich sehr interessiert. Dieses Buch kommt ist bereits erschienen in der zweiten Auflage. Herzlichen Glückwunsch dazu, Sandra. Und du hast als viele Jahre als Beraterin, Coach, Begleiterin von Bauprojekten unterschiedlicher Größenordnung gearbeitet und bringst juristische Klarheit, psychologische Tiefe und mediative Kompetenz auf einzigartige Weise zusammen. Ja, in der ersten von den beiden Folgen sprechen wir über die zentralen Herausforderungen in der Bau- und Immobilienbranche. Warum geraten die klassischen Abwicklungsmodelle an ihre Grenzen? Wieso ist der Ruf nach Kooperation so laut und was fehlt? Und Sandra stellt dann mit ihrem Konzept der ganzheitlichen Projektabwicklung genau eben eine Möglichkeit vor, wie wir durch kurze, faire, lebendige Verträge Zusammenarbeit und Kontrolle ermöglichen können. Und genau darum soll es in dem ersten Teil gehen. Und wir steigen gleich ein, Sandra. Die erste Frage genau auf diesen Painpoint, auf diesen Schmerz bezogen. Was macht die derzeitige Projektabwicklung so herausfordernd? Wo siehst du genau diese Schmerzpunkte, diese Painpoints in der derzeitigen Art, wie wir unsere Bauprojekte abwickeln?
Ja, Stefan, die herkömmliche Projektabwicklung, wie wir sie eigentlich schon seit 25, 30 Jahren kennen, die ist natürlich ein Stückwerk, ist zusammengewürfelt aus verschiedenen Aspekten und keiner hat sich dieses System wirklich so ausgedacht, aber wir handhaben es so und es führt letztendlich zu vielen Schnittstellen, zu unterschiedlichen rechtlichen Betrachtungen der ganzen Abwicklung. Und vor allem zu einem Gegeneinander. Also es gibt ganz, ganz viele Konflikte, die hausgemacht sind aufgrund der Art und Weise, wie diese Projektabwicklung eben stattfindet. Und da spreche ich zum Beispiel von unfairen Vertragsbedingungen, zum Beispiel die VBB. Die ist ja jetzt aktuell seit ein paar Jahren auch im Fokus des BGH, der eben auch einzelne Paragraphen der VBB als unwirksam erkannt hat. Also wenn man die isoliert überprüfen kann, was nicht immer der Fall ist, dann sind die einfach unwirksam, weil sie unfair sind, weil sie eine unangemessene Benachteiligung der Vertragspartner darstellen, eben meistens der Auftragnehmerseite. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese sogenannte Kooperationspflicht. Also wie soll ich kooperieren, wenn ich eigentlich in einer unfairen Situation gefangen bin? Das ist mal so der eine Painpoint, das ist schwierig und es ist zu schwierig für die Menschen, die damit beschäftigt sind. Also ich will ja bauen und planen, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen und da komme ich zu dem nächsten Painpoint. In diesem Milieu dieser Konfliktgeneigtheit ist es total schwierig, wirklich das wirtschaftliche Potenzial eines Projektes zu heben. Also es gibt schon immer mal natürlich logischerweise wirtschaftliche Erfolge, aber das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Dadurch, dass die Parteien nicht kooperieren, sondern ein Gegeneinander herrscht, haben wir eine Situation, bei der sich keiner der Parteien damit zufrieden gibt, dass die andere Seite auch gewinnt. Also man möchte gerne als Bauherr, dass die Kosten gering bleiben und die Auftragnehmer am liebsten gar keinen Gewinn mitnehmen. Wenn ich jetzt mal mir überlege, ich würde zu einem Autohaus gehen und mir ein Auto kaufen und sagen, du darfst dabei aber nichts gewinnen, vielleicht schenkst du es mir, ja, niemand würde mir ein Auto verkaufen. Aber auf den sozusagen Punkt gebracht ist es genauso in der Baubranche, dass wir hier so ein Misstrauen haben, ein Gegeneinander, ich will auf Kosten des anderen gewinnen. Und das ist natürlich ungesund, wirtschaftlich nicht steuerbar. Das sind so viele Unwägbarkeiten. Und jetzt haben wir natürlich auch noch so eine Barney-Welt, also diese Unsicherheit, in der wir überhaupt leben, unsere gesamte Umgebung. Da gibt es mal einen Krieg, dann gibt es Corona, dann gibt es unterschiedliche geopolitische andere Entwicklungen, dann gibt es Ideen, wie man die Umwelt neu reguliert und so weiter. Und da soll ich jetzt planen und bauen und voraussehen, wie ich hier wirtschaftlichen Gewinn erzielen kann, wie ich das Projekt wirtschaftlich führe und auch produktiv bin. Und das ist eben die Herausforderung, die in der herkömmlichen Projektabwicklung, ich sag mal ganz provokativ, nicht möglich ist.
Ja,
Also
das.
kann man mit diesem Instrument kann man keine Wertschöpfung in dem Sinne betreiben. Und eigentlich ist eben die Projektabwicklung das Instrument zur Wertschöpfung. Und das ist dann eben mit der herkömmlichen Projektabwicklung, dieses Instrument ist dafür nicht mehr geeignet.
Du hast einen absurden Punkt, wie ich finde, total gut herausgearbeitet und angesprochen. Ich finde es immer wieder total absurd, dass die Bauherren meinen, die Auftragnehmer dürften keinen Gewinn erzielen. Und die Erfahrung habe ich in meiner langjährigen Projektabwicklung auch immer wieder. Nicht alle natürlich, ja.
Nein.
Aber trotzdem immer wieder dieser Tenor ist mir auch untergekommen, wo ich mir dachte, hey, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, wie soll das überleben, wenn es keinen Gewinn macht? Wie soll das die Mitarbeiter bezahlen? Also ich finde
Ja.
diesen Gedanken so absurd allein schon, aber ihn gibt es tatsächlich und ich bin da bei dir. Ich glaube, der ist auch dieser herkömmlichen Art zu bauen, Verträge abzuwickeln, geschuldet. Jetzt haben wir ja diese Diskussion sehr intensiv, gerade in den letzten Jahren, dass sich etwas ändern muss, dass das so nicht funktioniert, wie wir das bislang machen. Und es sind ja auch ganz, ganz viele Ideen jetzt in den letzten Jahren gekommen aus dem anglosächsischen Raum, wenn man das Allianzmodell hier mit das jetzt gerade ganz aktuell IPA, also IPA, integrierte Projektabwicklung. Und die Frage ist jetzt, wie grenzt sich denn dein Ansatz, deine Idee der ganzheitlichen Projektabwicklung von diesen neuen Ansätzen, die ja jetzt durchaus in aller Munde sind, ab.
Ja, also diese neuen Ansätze sind eigentlich im Grunde genommen natürlich die Fortsetzung von Ansätzen, die es auch schon vor 25 Jahren gegeben hat. Da hieß das Ganze mal Partnering oder eben Allianzmodell oder jetzt eben dieses IPA. Und ja, diese Modelle, die haben im Blick, dass partnerschaftlich geplant und gebaut werden kann. Und ich beobachte diese Modelle, weil ich ja Mediatorin bin und Juristin eben seit 25 Jahren. Ich bin im Bauen, ich war quasi Experte für Nachtragsverhandlungen und solche Dinge. Also da ging es natürlich auch immer sehr stark kriegerisch zu. Und deswegen habe ich eben überlegt, wie könnte das Ganze also weniger kriegerisch und mehr wirtschaftlich eigentlich laufen und beschäftige mich eben seit 25 Jahren damit, wie man das Ganze wirtschaftlich betrachten und eben auch kooperativ betrachten kann und bin am Anfang mit dem Modell des Partnerings ja so ein bisschen erfolgreich gewesen. Also ich habe da auch tatsächlich schon Erfahrungen gesammelt. Es war sozusagen die Idee, wie können die Parteien partnerschaftlich das Ganze abwickeln. Und das ist ja im Grunde genommen nur ein Aspekt. Bei der IPA ist es so, dass wir hier ein, also jetzt schlage ich den Bogen zu der jetzt sozusagen gehypten IPA-Form der Projektabwicklung. Die ist partnerschaftlich, die ist kooperativ, hat meistens Lean-Aspekte, wo wir sagen, okay, ich kann jetzt hier so ein bisschen produktiv tätig sein, ich kann auf der Baustelle dafür sorgen, dass es eben weniger Reibungsverluste gibt und die Mitarbeiter oder auch die Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen dann so als Team auch organisiert sind. Dann habe ich diese Taktplanung und so weiter. Das sind wunderbare Ansätze, die ich auch übernehme, weil ich will mich gar nicht dagegen stellen. Was mir bei IPA eben nicht so praktisch erschien, war, dass es tatsächlich konzipiert ist für sehr, sehr große Bauvorhaben und dass da die Parteien das irgendwie in einem Mehrparteienvertrag zusammengefasst werden. Und aus juristischer Sicht ist es eben sehr umstritten, welche Rechtsqualität dieser Mehrparteienvertrag eigentlich hat. Die Vertreter des Mehrparteienvertrages sagen, ja, das ist ein Vertrag eigener Art, den könnte man jetzt in Deutschland gar nicht so nach dem BGB sozusagen beurteilen. Und gleichzeitig sehen Richter das aber nicht so, sondern da gibt es durchaus, finde ich, sehr nachvollziehbare Argumente, weshalb man sagen kann, dass dieser Mehrparteienvertrag einfach ein Gesellschaftsvertrag ist. Also der Bauherr und alle Beteiligten der Planung und der Ausführung werden in diesem Mehrparteienvertrag zusammengefasst und sind letztlich eine GbR. Und wer will denn dieses Ergebnis haben, wenn ich jetzt am Bau quasi nur irgendwie, sagen wir mal, bestimmte Leistungen erbringe? Will ich da Teil einer GbR sein und dann auch zum Beispiel für Fehler anderer mithaften? Das ist ein bisschen vielleicht viel verlangt für den Mittelstand. Also mein Fokus sind eben nicht so diese ganz großen, außergewöhnlichen Projekte, sondern ich habe mir gedacht, wir brauchen eine Kulturänderung, eine Änderung überhaupt des Blickes, wie wollen wir denn Projekte abwickeln? Wie geht denn das mit diesem Miteinander? Und die IPA, die hat riesige Vertragswerke, viele hundert Seitenweise werden da eben diese einzelnen Pflichten definiert und wie das Ganze laufen soll. Und das klappt vermutlich auch. Und für so ganz große Projekte kann man das bestimmt gut machen. Da gibt es ja auch Pilotprojekte. Also ich will gar nicht sagen, IPA ist schlecht. Aber ich habe danach gesucht, wie könnten jetzt alle die Projektabwicklung besser machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da habe ich eben entdeckt, dass wir auf der einen Seite unbedingt eine Projektführung brauchen, also eine gemeinsame Führung, nicht Management nur, also Zeit, Kosten und so weiter, sondern tatsächlich eine Rolle besetzen müssen, die sagt, ich führe alle im Sinne von was ist denn das Beste für das Projekt, so dass ich mal so diesen Gedanken in die Köpfe von allen bekomme, so dass alle aber ihre Interessen einbringen können und alle gewinnen können. Also das ist ja sozusagen mein Ansatz. Kooperieren heißt, alle sollen dabei gewinnen, ne? Logisch. Und das Projekt soll toll sein, aber auch die Beteiligten sollen ihren wirtschaftlichen Erfolg dann mitnehmen und auch ihren persönlichen Erfolg. Und dann gibt es den anderen Aspekt, Verträge. Also da bin ich ein Fan davon, kurze, klare und lebendige Verträge zu haben. Das ist sagen wir mal, die absolute Abgrenzung zu diesem IPA. Ich sage ganz kurze Verträge, die aber von Anfang an so ausgelegt sind, dass sie weiterverhandelt werden. Also da ist mein Bild, das ich im Hinterkopf habe, dass wir nicht einen langen Vertrag haben und dann viele Ordner von Nachträgen oder Verhandlungen über Behinderungs- oder Bedenkenanzeigen und was dann immer alles noch so kommt. Und das ist dann sozusagen schon die Vorbereitung für das fast obligatorisch dann nachfolgende Gerichtsverfahren. Das will ich eben nicht, sondern die Idee ist, wir haben den kurzen Vertrag und der wächst dann mit diesem Projekt mit. Also im Grunde genommen ist es ein Perspektivwechsel. Ich muss eben bestimmte Dinge weiter betrachten. Also es gibt da natürlich Veränderungen, Nachträge, aber ich verhandle die und zwar mit einem Verhandlungshelfer, der auch mediative Fähigkeiten hat, sodass die eben am Verhandlungstisch sich nicht über den Tisch ziehen, die Parteien, sondern wieder so verhandeln können, dass es wirklich kooperativ ist. Und das habe ich in meinem Konzept eben immer wieder eingearbeitet, dass ein mediatives Element die Parteien dazu bringt, dass sie eben kooperieren. Und das ist eben meine dritte große Geschichte, ist, dass an verschiedenen Stellen Mediation eine Rolle spielt.
Genau, das schauen wir uns im zweiten Teil dann etwas genauer an, wie das genau funktioniert und was das für Elemente alles sind, dieses mediative Element. Und ich finde es total klasse, weil genau die Kritik, die du an IPA äußerst, die sehe ich nämlich auch weil die Projekte, die Pilotprojekte, die im Allianzmodell oder in Deutschland in IPA abgewickelt werden, das sind Großprojekte und ich habe mit vielen Menschen eben jetzt auch mittlerweile gesprochen, was da dahinter steckt, ja, mit diesem Assessment Center zu Beginn eines Projektes und mit der Vertragserstellung etc. Also das eignet sich einfach nur ab einer Größenordnung jenseits der, was weiß ich, 30, 50 Millionen für komplexe Projekte. Und wir haben aber viele, viele, die Mehrzahl der Projekte, die jetzt auch nicht läuft, ja, die sind aber deutlich kleiner vom Projektvolumen. Und deswegen ist, finde ich, das total klasse, dass du eben auch an diese Projekte denkst und eine Idee hast mit kurzen, fairen und lebendigen Verträgen. Da noch eine Nachfrage zu diesen kurzen, fairen, lebendigen Verträgen. Momentan, zumindest das ist mein Eindruck, versucht ja die Bauwirtschaft die letzten Dekaden jede Lücke eines Vertrages, die in der Bauabwicklung beim laufenden Projekt erkannt wurde, beim nächsten Vertrag zu schließen. Und das ist dann die Ursache, warum unsere Verträge größer und größer geworden sind oder die Ordner, die im Regal stehen, von den Verträgen mehr und mehr geworden sind. Und das heißt, man versucht mit einem Bauvertrag momentan bei den konventionellen Verträgen jede Lücke und jedes Problem, das auftreten könnte, zu klären im Vorfeld. Und dein Ansatz ist genau das. Der Umgekehrte, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du gehst quasi her und sagst, ich regle das, was ich jetzt weiß, das Notwendigste, und wenn dann halt was kommt, dann unterhalten wir uns drüber. Ist das
Genau.
korrekt so?
Das ist korrekt so. Also ich halte das für absolut fair. Und in Deutschland, muss man dazu sagen, haben wir so einen rechtlichen Rahmen, dass wir gar nicht diese vielen detaillierten Verträge brauchen. Also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zu diesem IPA schauen, das ist ja quasi der Übertrag von angloamerikanischen oder skandinavischen Vertragsideen. Und dort haben wir ein komplett anderes Rechtssystem. Dort gibt es nicht ein Werkvertragsrecht, wie wir es hier in Deutschland haben. Ne? Die haben das gar nicht. Und deswegen muss alles, was man da so regeln möchte, in diesen Vertrag hinein. Wir in Deutschland haben aber dieses gesetzliche Werkvertragsrecht. Und wir müssen es auch beachten. Und wenn man jetzt sich damit nur beschäftigt, dann ist es eigentlich schon so, dass wir einen relativ fairen Rahmen haben. Und da sind schon sehr viele Eventualitäten vorausgedacht. Also wir haben gar nicht die Notwendigkeit eines x-seitigen Vertrages, weil wir haben ein gesetzliches Werkvertragsrecht. Und wenn man mal ehrlich ist, liest sich niemand diese 100 bis 300 Seiten durch oder versteht die auch? Also wer versteht die denn? Ja, nur der Jurist, der sie mal entworfen hat. Und selbst da muss man sagen, ich habe mal mein erstes Praktikum gemacht, auch in einer Rechtsabteilung eines großen Unternehmens. Und dann nach einer Zeit fragte mich dann mein Chef, ja, und hast du ihn gefunden? Ja, was denn? Ja, auf Seite 385 rechts unten. Da ist das Ding drin, das ist unser Hebel, da kommen wir jederzeit wieder aus diesem Vertrag raus. Naja, ich habe es nicht gefunden und der hat sich gefreut wie ein Schnitzel, aber ich meine, wie soll denn jetzt jemand, der gar kein Jurist ist, sowas überhaupt verstehen? Und das finde ich schon mal generell unfair. Also das ist eine Überforderung dieser Menschen, die eigentlich nichts anderes wollen, als schön zu planen, zu bauen, ehrlich da eben was Tolles umzusetzen. Was sollen die sich da mit diesen vielen Verträgen auseinandersetzen? Und wenn ich aber jetzt hier wie in Deutschland so komfortabel einen wunderbaren gesetzlichen Rahmen habe, dann kann ich mich doch über bestimmte Punkte, die mir wirklich wichtig sind, am Anfang unterhalten. Dann habe ich mal so den Rahmen gesetzt. Und dann, wenn es eben Themen gibt, die zu besprechen sind, dann unterhalte ich mich mit der anderen Seite, verhandle und schaffe so eine eigene Gerechtigkeit. Und das ist, finde ich, die fairste Art und Weise, sich zu begegnen. Und wenn man dann eben auch sagt, ja, die Verhandlung selber ist eben nicht den freien Kräften jetzt, ausgeliefert, weil ich in unterschiedlichen Projektsituationen mal mehr und mal weniger Verhandlungsmacht auch habe, sondern ich habe da jemanden dabei, der diese Verhandlung mediativ leitet, dann ist für Fairness gesorgt, dann ist im Grunde genommen die Tür wirklich offen für Kooperation. Und wir haben eine Kooperationspflicht, aber in diesem Umfeld der herkömmlichen Projektabwicklung kann man nicht kooperieren.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wir Menschen haben eine Kooperationssehnsucht. Ich glaube, wir wünschen uns so sehr, gerade wir Baumenschen, dass wir anders die Projekte abwickeln. Nur wir finden keine Möglichkeit. Und in den herkömmlichen konfrontativen Modellen wird es halt schwierig. Da braucht es dann schon ganz, ganz viel Rückgrat und ganz, ganz viel Persönlichkeit, dass ich in diesem Umfeld trotzdem kooperativ agiere. Es funktioniert ja auch immer wieder, gell? Man dürfen wir nicht nur schwarz sehen. Es gibt ja auch durchaus Beispiele, die nach den herkömmlichen VB-ÖNORM-Verträgen abgewickelt werden. Die funktionieren wunderbar, auch wenn Probleme sind, weil sich da Menschen begegnen, die diesen kooperativen Grundgedanken trotz dieser Schwierigkeiten, die sich aufgrund der konfrontativen Vertragssituation ergeben, trotzdem leben. Ja. Und jetzt möchte ich nur auf Menschen eingehen, weil es ändert sich ja da wirklich dann ganz gravierend auch für die handelnden Personen etwas, weil viele Menschen, glaube ich, beziehen sich oder viele Projektbeteiligte beziehen auch ihre Sicherheit irgendwo aus diesen Vertragstexten. Die ziehen sich auch gerne hinter diese Vertragstexte zurück und sagen, ja, da steht es aber, dass du das nicht darfst oder dass das so und so ist. Und insofern, wenn das nicht mehr so ist, ja, wenn wir uns alles ausschnapsen müssen, was dann auf der Baustelle passiert, dann kann ich das ja in der Art und Weise nicht mehr machen. Also meine Frage, wie verändert das den Blick auf die Projektbeteiligten und sind die Projektbeteiligten überhaupt in der Lage dazu, beziehungsweise bereit für so einen Kulturwandel, für so eine Veränderung in der Vertragsgestaltung und damit auch in der Abwicklung der Bauverträge?
Absolut sind sie das. Also ich hab da schon ein paar Erfahrungen sammeln dürfen über die Jahre. Und das sind dann, man muss sich das nicht so vorstellen, dass man wirklich alles ausschnapsen muss. Also es gibt tatsächlich eben ein paar Wahrheiten. Also wenn ich erkenne, dass mein Vorunternehmer eine schiefe Wand gemacht hat und ich soll dann da irgendwie ein Fenster einbauen, dann ist es auch jetzt so und auch nach dem gesetzlichen Rahmen so, da dann muss ich mal dem Bauherrn Bescheid geben, dass das halt jetzt irgendwie nicht funktionieren wird, ja. Also das ist etwas, was ich eben äußern muss, aber die Frage ist, muss ich da jetzt so eine Bedenkenanzeige machen oder kann ich das Ganze äußern im Rahmen von obligatorischen Runden? Wir haben ja natürlich, jeder kennt es, diese Baustellenbesprechungen, aber da weiß man jetzt auch, also die gibt es mal so, die können ja unterschiedlich gespielt werden. Und die Projekte, die ich eben kenne, die so kooperativ ablaufen, weil sie eben auch unterstützt werden, zum Beispiel von mir durch Verhandlungsunterstützung, mediative Unterstützung. Da ist es so, da sitzen die Leute entspannt drin, bringen das an, worum es geht. Und der große Unterschied ist, die freuen sich auf diese Baustellenbesprechungen, die kommen da gerne hin. Und sie freuen sich auch, wenn dieses Projekt wächst und wenn es eben in der Zeit und im Kostenrahmen und in der Qualität entsteht, die vorgesehen ist. Also das macht jeden glücklich und das gibt solche Projekte. Das war sozusagen jetzt auch nicht nur meine Erfindung, sondern ich habe ja geforscht, was könnte sozusagen der Schlüssel sein und habe dann auch solche Projekte gefunden und habe dann auf Basis von solchen Projekten, die maßgeblich so aufgesetzt sind, weil der Bauherr das wollte. Also das ist tatsächlich hauptsächlich dieses Mindset des Bauherrn erforderlich zu sagen, ich möchte Qualität, ich möchte in der Zeit im Kostenrahmen sein und eine bestimmte Qualität haben. Und im Grunde genommen ist es immer der Anspruch der Bauherren. Aber mit der herkömmlichen Projektabwicklung geht es nicht. Da braucht man solche kooperativen Runden, man braucht Gespräche, man braucht Verhandlungen, man braucht dieses gemeinsame verbindende Element. Und dort, wo der Bauherr dieses verbindende Element wünscht und auch etabliert hat, dort funktioniert es auch mit diesen kurzen Verträgen, weil ich dann eben über alles sprechen kann. Und ich habe am Schluss eben auch keine Vorbereitung auf ein folgendes Gerichtsverfahren. Auch das macht natürlich den wirtschaftlichen Erfolg kaputt. Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Aber die herkömmlichen Projektabwicklungen, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, die eben nicht so gut laufen, die laufen alle auf ein Gerichtsverfahren an irgendeiner Stelle zu. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn es sozusagen das Normale sein soll, dass man mal irgendwo keine Lösung findet, Ja, das kann auch bei kooperativen Verfahren der Fall mal sein. Das ist ja auch logisch, das kann passieren. Aber das sollte nicht die Regel sein. Das sollte nicht der Prozess sozusagen sein, den man eingeht. Man beginnt mit einem Vertrag und endet bei Gericht. Was ist das für ein wirtschaftliches Konzept?
Kein sinnvolles, würde ich sagen.
Nein.
Absolut kein sinnvolles. Wir sind nach wie vor noch sehr stark in der Vertragsgestaltung drinnen. Ich glaube, die Mediation begleitet ja bereits die Vertragsgestaltung in deinem Konzept. Also quasi
Ja.
von Beginn an ist die Mediation eingebunden. Bitte sag doch nur ein bisschen was dazu. Also welche Rolle spielt gerade in den frühen Projektphasen Vertragsgestaltung, also vor Baubeginn, die Mediation bereits? Welche Aufgabe nimmt sie da?
Ist also ganz wichtig. Die Mediation kennt man eigentlich ursprünglich aus der Konfliktlösung, also wenn dann schon Konflikte eskaliert sind. Wenn ich jetzt bei der Vertragsgestaltung Mediation anwende, dann weil ich habe da auch einen Konflikt, nämlich meistens einen Interessenkonflikt, und zwar von verschiedenen Seiten. Also jeder möchte natürlich gewinnen, dann gibt es unterschiedliche Interessen, wie soll eigentlich geplant gebaut werden, wo sind diese Schnittstellen oder Nahtstellen, und also da gibt es etliche Fragestellungen, die eben von den Beteiligten unter Umständen aus unterschiedlicher Perspektive gesehen werden. Also im Grunde genommen habe ich eine Art Konflikt, aber der ist zum Glück am Anfang natürlich noch nicht eskaliert, sondern der ist ganz gut bearbeitbar. Und die Idee, hier schon eine Mediation, einen Mediator, einen Verhandlungsmediator oder Vertragsmediator, Mediatorin, so wie ich eben auch eine bin, dazu zu holen, ist eben zu sagen, wir versammeln mal die Interessen, wir haben einen gemeinsamen Blick auf dieses Projekt und wir entwickeln auch einen gemeinsamen Blick auf das Projekt. Wir fangen an und definieren Zielfindungsphase, wie es eben auch im BGB drinsteht für den Ingenieur. Also man fängt mit einer Zielfindungsphase an und die wird ja in der herkömmlichen Projektabwicklung ganz häufig vernachlässigt. Man hat es jetzt Phase 0 genannt. Ja, Phase 0 ist extrem wichtig. Ich muss ja wissen, was ich eigentlich baue. Dann kann ich natürlich sagen, welches Budget brauche ich dafür? Dann muss ich vielleicht auch verschiedene Szenarien entwickeln, wie ich mit meinem Budget dann das bauen kann, was ich eigentlich möchte. Und dann erst kann ich natürlich Termine festlegen. Und in der herkömmlichen Projektabwicklung passiert es leider anders. Ja, da wird irgendwas ausgelobt. Man weiß nicht genau, was es ist, aber man hat bestimmte Kosten im Blick und auch schon Termine. Wie soll das funktionieren? Also wenn ich eine Reise unternehme und ich weiß nicht wohin, woher soll ich wissen, wann ich da ankomme und was diese Reise kosten wird? Also auch das ist Irrsinn. Also das ist das, was ja auch bei diesen großen, ja, Berliner Flughafen und so weiter, bei diesen Großprojekten ganz schief gelaufen ist, dass man eben irgendwas bauen möchte, aber eben nicht genau weiß was. Und um eben auch schon hier die Realitäten reinzubringen und auch abzugleichen, was ist denn wirklich möglich? Ist es eben sinnvoll, alle Stakeholder am Anfang zu versammeln und eine Stimme zu geben? Und das ist am besten mit einer Mediation möglich. Und das machen aber diese IPA-Leute auch. Also das ist sozusagen etwas, das man absolut braucht, dass man sich wirklich auf die Phase 0 konzentriert, und dazu gehört dann nicht nur der Inhalt, sondern eben auch der Vertrag. Also das gehört ja zusammen. Ja. Der Vertrag ist das Steuerungselement letztlich. Also Verträge steuern diese Projektabwicklung mit, weil darüber stolpern wir dann später. Da kommen wir dann eben auch in dieses Fahrwasser des Gegeneinanders, wenn wir dann diese Behinderungsanzeigen machen. Also oft ist es ja so, ein Vertrag wird geschlossen in der herkömmlichen Projektabwicklung und das erste ist schon mal die Behinderungsanzeige. Ne? Ein Tag später kommt, weil die Termine schon gar nicht passen, ja. Und das braucht man natürlich nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, einen Vertrag gut vorzubereiten, auch ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, dass man da wirklich viel 80-20 noch viel reinsteckt, um dann später aber eben in ein gutes Fahrwasser zu kommen. Und ich habe in mittelständischen Projekten da viel Erfahrung sammeln dürfen. Das funktioniert. Also die funktionieren einfach und kommen mit ihren Kostenrahmen, mit der Qualität und in den Terminen auch an. Und es gibt danach keine Rechtsstreitigkeiten. Also sowas gibt es eben auch. Und das kann man eben steuern, indem man das Projekt richtig aufsetzt.
Das glaube ich dir. Und ich glaube, gerade diese Phase, diese Vorprojektphase, die ist ganz, ganz entscheidend, weil da hat man wirklich nur Steuerungsmöglichkeiten, da hat man wirklich nur Potenzial, wo man das Projekt eben, wie gesagt, steuern kann. Und da, wenn man die richtigen Weichen stellt, dann läuft das Projekt wie auf Schienen in Richtung Projekterfolg. Abschließende Frage, du hast das eigentlich jetzt schon vorweggenommen, die Antwort auf die abschließende Frage. Was würdest du jetzt zu jemandem sagen, der nach so einem Gespräch mit dir über deine Art, Verträge zu gestalten, dann letztendlich sagt, ist ja alles ganz nett, ist ja alles recht und schön, aber das funktioniert bei unseren Projekten sicher nicht.
Ja, also der Widerstand gegen Neues, der ist natürlich oft getrieben von der Angst vor Neuem, und das ist ganz egal, um was es geht. So funktioniert unser Gehirn letztendlich, ja, das ist das, was wir kennen. Damit können wir umgehen. Da haben wir gelernt, wie funktioniert denn das bisher, und das kann ich jetzt gut. Und jetzt soll ich mich auf ein neues Terrain begeben. Das ist immer schwierig. Es ist wie wenn man einen neuen Tanz lernt, da sieht man auch erstmal komisch dabei aus, ne? Also sieht man vielleicht unbeholfen aus, wenn man da ein paar neue Tanzschritte lernt, und irgendwie muss man sich aber drauf einlassen. Ich kann nur sagen, das hängt davon ab, ob man sich darauf einlassen möchte. Und wenn man das möchte, also wenn man wirklich kooperieren möchte und eben sagt, ja, wenn ich an diesem Projekt gewinne, dann darf der andere auch gewinnen, und auch der Bauherr darf seinen Projekterfolg mitnehmen. Wenn das mal, sagen wir mal, der Konsens ist, dann funktioniert das bei jedem Projekt. Wenn man eben die Kernelemente der ganzheitlichen Projektabwicklung, dieses Konzept auch wirklich anwendet. Also da gehört natürlich ein bisschen was dazu. Man muss sich da schon auch auf ein bestimmtes Setting einlassen und das wollen. Aber das Gute ist ja, es gibt dieses Setting. Also es ist jetzt nicht so, dass man da im freien Fall aus dem Flugzeug springt und dann sagt, okay, ich kooperiere und ich weiß nicht, wo es hingeht, sondern da gibt es erstens Erfahrungen schon. Also das ist jetzt nicht, was nur irgendwo in Gedanken mal sich jemand ausgedacht hat, sondern das wird schon so auch praktiziert. Also glaube ich, dass, wenn man sich darauf einlassen möchte, dass es funktionieren wird. Und dann vielleicht auch tatsächlich noch der Hinweis: Ich habe bei diesem Konzept eben sehr viele mediative Elemente eingebaut. Und zwar auch, weil ich weiß, dass genau das auch der Schlüssel ist. Also die Menschen werden begleitet, und dann müssen sie auch nicht so viel Angst haben, dass das jetzt schief läuft oder dass sie wieder über den Tisch gezogen werden, sondern da kann es dann eben funktionieren. Und das kostet etwas, aber man muss sich eben überlegen, ist es das wert? Also, dass dann eben auf die Art und Weise mein Projekt in die richtige Richtung läuft. Und vielleicht das noch abschließend: Auch in großen Projekten ist der Einsatz von vielen Mediatoren bisher sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und ein Leuchtturmprojekt war die Erweiterung des Flughafens in London, Heathrow Terminal 5. Da haben damals, das war sozusagen ein Prestige-Vorhaben für die Queen damals noch, und da wurden von Anfang an 120 Mediatoren eingesetzt, damit eben die Menschen, die dort gearbeitet haben, gut miteinander arbeiten. Und dieses Projekt ist eben auch in der Zeit, in dem Kostenrahmen und in der Qualität abgewickelt worden. Und das war ein hochkompliziertes Projekt, nicht nur bauen, sondern eben auch dieses Logistikkonzept, Projekt. Also natürlich ist vieles kompliziert, aber das war auch kompliziert, und ist eben mit 120 Mediatoren von Anfang an begleitet worden. Und ja, also im Kleinen wie im Großen, wenn ich eben dafür sorge, dass die Leute nicht im freien Fall sind, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann kann das auf jeden Fall überall funktionieren. Und dass es mal nicht funktioniert, kann auch passieren. Ja, da muss man, es ist eben das Leben. Ja, man kann nicht, es hängt davon ab, wie die Menschen mitarbeiten, ob sie sich da wirklich drauf einlassen. Ja, das ist, kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Heilsversprechen. Das geht natürlich nicht. Aber es gibt wirklich, wirklich gute, wunderbare Erfahrungen. Und ja, also kann man sich eigentlich nur drauf einlassen, wenn eben die anderen das auch tun. Das ist ja das Ding bei der Kooperation.
Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es ja sowieso nicht. Und ich finde es total toll, dass es einen Ansatz gibt, der eben auch für kleinere Projekte tauglich ist, der einfache, kurze, faire, lebendige Verträge liefert, wo auch wieder Verantwortung an die handelnden Personen zurückgegeben wird und nicht sich immer auf den Vertrag zurückgezogen wird. Und ich glaube auch, dass es funktioniert und wunderbar, dass du da schon Erfahrungen gemacht hast. Diese beeindruckende Zahl der 120 Mediatoren in Heathrow ist natürlich, spricht seine eigene Sprache. Und ja, wenn man die Menschen mitnimmt, wenn man sie begleitet, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bauverträge bzw. die Bauprojekte erfolgreich abgewickelt werden, deutlich, deutlich größer. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für diese total spannenden Einblicke im ersten Teil. Wir sprechen ja gleich weiter. Ich freue mich schon total auf den zweiten Teil und dann mal vertiefen wir das Thema Mediation noch etwas mehr. Danke dir, Sandra.
Danke dir, lieber Stefan.